Behind the Story, das neue Format bei Geschichten, die verkaufen. Heute mit einem nicht nur total spannenden Gast, der unternehmerisch sehr viel erreicht hat. Jemand, der mich schon sehr lange begleitet, den ich damals in meinem allerersten Podcast, in einer der ersten Folgen als Gast hatte. Sondern auch jemand, der spirituell über die letzten Jahre extrem gewachsen ist, der auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hatte und dadurch persönlich auch stark gewachsen ist. Und über all diese Themen möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei Behind the Story, lieber Raphael.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Ich habe es ja gerade von dir erfahren, Raphael. Seit langer Zeit hast du keinen Podcast mehr gemacht. Das hatte so seine Gründe. Da können wir gerne drauf eingehen, wenn du möchtest. Aber mich freut total, dass du diese Chance genutzt hast und dass wir zusammen den Podcast machen. Und jetzt auch noch bei diesem brandneuen Format, weil dieses Format gab es ja davor nicht. Du bist heute quasi der allererste Gast, weil seit Uwes Tod, der mich immer noch teilweise, das kommt immer auf meine Tagesverfassung an, aber mich holt es natürlich auch oft noch ein und wirft mich auch wieder aus der Bahn, weil ich ihn einfach vermisse und weil er halt mein Sparingspartner hier im Podcast war. Mein Partner in Crime, mit dem ich immer Ping-Pong spielen konnte. Und jetzt gibt es diesen Ping-Pong-Partner nicht. Und das fällt mir schon immer noch schwer. Und aber aus dem Grund habe ich mir gesagt, ich brauche auch hin und wieder jemanden, mit dem ich sprechen kann. Weil so alleine die ganze Zeit im Podcast rumzuhängen, ist auch boring. Und so habe ich für mich einfach gesagt, hey, ich hole mir Leute rein aus meinem Netzwerk, die ich persönlich auch schätze, die ich mag, die ich menschlich mag und mit denen ich einfach Lust habe, ein cooles Gespräch zu führen. Wie mit dir jetzt.
Vielen Dank, dass du das sagst. Und ich fühle mich auch geehrt, dass ich der Erste hier sein darf. Das wusste ich tatsächlich gar nicht.
Ja, schau.
Ja, es tut mir auch wirklich leid, dass was mit Uwe passiert ist. Ich habe es im Internet gesehen, also auf LinkedIn. Und ich habe ihn einmal nur gesehen. Wir haben es in einem Call, einem Online-Coaching-Call bei euch, glaube ich, war ich mal Gast und habe da gesprochen und habe ihn auch als sehr warmherzigen, schönen Menschen kennengelernt. Also krass. Schön, dass du es weitermachst auf jeden Fall.
Ja, war auch nicht leicht für mich. Wir hatten es ja im Vorgespräch auch. Ich hatte echt so eine Phase jetzt auch während zwischen den Jahren in den Ferien, auch als meine Kinder Ferien hatten, einfach mich zu beschäftigen, wie mache ich weiter? Kann ich es weitermachen? Kann ich es ohne Uwe weitermachen? Weil das ist ja unser Baby. Das haben wir zusammen alles aufgebaut. Die Marke, die Community, die ganzen Menschen, die wir begleiten durften. Da hängt ja viel drin und viel dran. Aber, und das hätte Uwe auch gewollt, ich will auch sein Heritage weitertragen. Weil er wird nie von dieser Marke irgendwie, von der Bildfläche verschwinden. Ganz im Gegenteil, er wird immer ein Teil davon sein und ich werde immer die Geschichte von ihm erzählen, dass er eben nicht vergessen wird, weil das ist ja genau das Problem. Und ich glaube, von dem haben wir alle Angst, dass wir irgendwann mal einfach vergessen werden.
Absolut, absolut, ja. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal über stoische Philosophie gesprochen und soweit ich mich damit auch mal eine Zeit lang tiefer befasst und so, und da ist ja auch dieses ganze Thema Legacy, ne, durch seine Worte, Taten, Geschichten und so weiter weiterzuleben. Und die Menschen weiter zu berühren, ist ja auch ein wesentlicher Antrieb. Und es ist auch irgendwie schön, Menschen so in Ehren zu halten, finde ich. Die Leute, die nicht mehr da sind, dass wir im Lagerfeuer sitzen, ihre Geschichten erzählen und sie dadurch in uns immer noch nachwirken, auch wenn sie nicht mehr neben uns sitzen.
Ne? Ja, total. Und ich glaube, deswegen schreiben auch so viele Menschen Bücher. Also vielleicht habe ich auch deswegen mein allererstes Buch damals geschrieben und jetzt auch zwei weitere. Vielleicht schreiben deswegen Menschen Bücher, nicht nur vielleicht, ziemlich sicher sogar, starten Podcasts oder erstellen Inhalte, Content, weil es so ein bisschen den Footprint auch hinterlässt am Ende.
Ja, da kommen wir noch in so ein tiefes Ding rein, ne? Ich hatte, wenn das jetzt reinpasst, dass wir da direkt in so
alles passt rein. Wir gehen auch noch kurz rein. Also jetzt, sorry, dass wir so reinstarten, Leute, aber wir starten jetzt mal rein und gleich erzählen wir euch zu Raphaels Background noch ein paar Punkte. Aber bitte.
Ja, genau. Also ich hatte auch schon viele Todesfälle in meiner Familie erlebt, also Großeltern, Onkels, Tanten, beide Eltern begraben. Und ich habe dadurch und auch danach immer wieder neu festgestellt, wie, je näher der Tod auch gerückt ist, desto mehr Angst hatte ich immer wieder auch selbst dann als Nächster zu gehen. Und desto mehr Bedürfnis hatte ein Teil von mir, sich auch in dieser Realität, ich sag mal, festzukrallen und festzuhaften. So, ne, diese starke Suche nach, warum lebe ich überhaupt, wofür lebe ich überhaupt und wie kann ich in dieser Welt halt irgendwie weiterhin sein. Und ich glaube, künstlerischer, schöpferischer Ausdruck ist so bittersweet. Ne? Auf der einen Seite ist das so ein Weg, mit dem wir uns, oder ich persönlich dann für mich festgestellt habe, dadurch, dass ich die Dinge schöpfe, erschaffe und Dinge, die auch mich überleben, habe ich so, bleibt eine Brücke zwischen mir, auch wenn ich nicht mehr in dieser Welt bin, und dieser Welt bestehen. So, und das ist halt irgendwie dieses Schöne. Und auf der anderen Seite dieses Traurige, wo ich weiß, wenn ich nicht mehr existiere, sehe ich nicht mehr, was hier ist. Wahrscheinlich, ne? I don't know, was danach passiert. Aber es hat auch dieses so ein Nachgeschmack von illusorisch, weil ich meine Legacy gegebenenfalls nie sehen werde. Ne? Das hat so diese zwei Dimensionen, ne? Wo du dann plötzlich dann anfängst, sich zu fragen auch, oder ich persönlich, wo bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht mehr hier bin und so. Und dann kommt man dieses ewige Rabbit Hole, aus dem ich dann wieder neu rauskomme, indem ich mich einfach auf das Hier und Jetzt fokussiere und wiederum schöpferisch und fühlend tätig bin. Ne? Und so ist dieser Kreis, der dann immer weiter fortbewegt. Aber ich finde die Grundidee, die mich auch immer wieder neu aufstehen lässt, ist, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, bei mir persönlich, ist das, was mich am meisten begeistert, Dinge und Samen zu säen, von denen ich weiß, daraus werden Bäume wachsen und die Bäume werden Früchte tragen, auch wenn ich diese Frucht nicht essen werde. Mhm. Das ist irgendwie schön.
Das ist ein schöner Ansatz, der gefällt mir sehr gut. Es kommt ja auch von das Present, also die Gegenwart oder das Hier und Jetzt ist ja auf Englisch übersetzt ein Geschenk. Und ich glaube, viel zu selten sehen wir dieses Geschenk, das wir haben. Diesen neuen Tag, der anbricht, den wir nutzen können. Weil wir mit unserem Kopf, mit unserem Ego, mit unserem Über-Ich, das uns jeden Tag da diese Stimme, die uns Sachen einflüstert, die meistens nicht gut sind, manchmal schon, aber oft nicht gut sind, dass wir irgendwas in der Vergangenheit schlecht gemacht haben, wie die Zukunft aussehen kann und wir ganz vergessen, dass heute der Tag vor uns ist, dass wir mit Menschen Zeit verbringen dürfen, die wir lieben, die noch da sind zum Glück, die nicht schon eben verstorben sind, sondern mit denen wir noch Zeit verbringen dürfen. Und wenn man sich da dieses Bewusstsein schafft, wie du dir, dieses im Hier und Jetzt sein, den Moment genießen, da zu sein. Bestes Beispiel, ich verbringe Zeit mit meinen Kindern. Ich schaff's auch nicht immer und ich muss da auch besser werden. Aber ich will da sein für sie. Ich will mit ihnen spielen, wenn ich mit ihnen spiele. Ich will mit ihnen Sport machen, wenn ich mit ihnen Sport mache. Oder einfach nur da sitzen und Zeit verbringen und nicht nebenbei noch am Handy rumfummeln, E-Mails beantworten und in Gedanken schon wieder ganz woanders sein. Und das ist so wertvoll, das einmal zu realisieren, dass das ein Geschenk ist, dass du das heute hast und vielleicht auch morgen nicht mehr. Und das ist ja auch im Stoizismus, das ist ja auch eine Weisheit, die ganz wichtig ist. Es ist ja eine Eigenschaft, die negative Visualisierung. Und die negative Visualisierung bedeutet, dass du dir ganz klar in deine Gedanken reinholst, diese Visualisierung, Beispiel wieder Kinder. Deine Kinder stehen morgens auf und du wolltest eigentlich noch in Ruhe deinen Kaffee trinken. Und du denkst dir, oh Mann, jetzt sind die schon wach. Was soll denn das? Jetzt habe ich wieder keine Zeit für mich. Negative Visualisierung. Was wäre, wenn heute der letzte Tag ist, an dem mein Kind aufsteht, weil es morgen vielleicht nicht mehr da ist. Und schon bist du so, hey, Me-Time, egal, Kinder, kommt zu mir, wir machen alles, was ihr wollt.
Richtig stark und richtig schön. Ich finde es immer wertvoll, ich sag mal, die Lebensweisheiten, die wir im Laufe unseres Lebens irgendwie auch realisieren, mit klaren Ritualen, auch mit so einer Art von Tools auch wirklich zu materialisieren im Lebensalltag, ne? Weil ich finde, das eine Sache ist total spannend von dem, was du gerade gesagt hast. Ich resoniere damit total. Und ich habe mich auch realisiert, ich bin jetzt seit 2012 unternehmerisch tätig. Die meiste Zeit der Jahre war extremer Endgegner-Hustle, wie ich das damals gerne genannt habe, auf 180 über die Autobahn. Und hätte mir das damals dann einer gesagt, ne, ich bin gerade auf der Überholspur und dann hier präsent sein und mit der Partnerin Kindern Zeit verbringen. Und so, da hätte ich das gar nicht gehört, ne? Links rein, rechts raus, weil ich dachte, nee, ich muss ja jetzt irgendwo weiter Gas geben. Das kommt einfach nicht an. Und ich finde es total faszinierend, wie in der Logik ich hätte mal gelesen, so diese Glückskeks-Weisheiten, ne? So sei im Moment oder so, oder fühle dein Herz. Die klingen für den Kopf immer total langweilig und die funktionieren nur oder die wirken nur nach, wenn wir es fühlen, ne? Embodyen. Ne, und das ist immer total faszinierend, so dass je größer eine Weisheit ist eigentlich, desto mehr banalisiert das der Kopf. Und man kann es wirklich nur durch Erlebnis und Embodiment nachspüren, weil sonst klingt es irgendwie lame für den Kopf. Ist nicht interessant, ist nicht komplex, ist nicht aufregend genug. Ne? Aber ich finde das irgendwie schön, sich dann immer wieder neu zu zentrieren und in den Körper zu gehen und in solche Situationen, weil da ist die Erfüllung, ne? So platt das auch wieder klingt, aber das ist wirklich dann die Erfüllung, die dann einkommt.
Ja, oft ist halt vieles so platt, bis halt der Moment kommt, der halt dich dann herausfordert. Und dann ist es halt nicht mehr platt, sondern dann sind halt diese Glückskeks-Weisheiten auf einmal werden die real und werden so, okay, ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch. Ja, das macht leider Sinn. Und zwar sehr sogar, wenn du mal in so einer Situation steckst. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort gesagt, Raphael. Und jetzt gehen wir mal in die... Jetzt stellen wir dich mal ganz kurz vor, damit hier die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist. Jetzt hast du schon ein Stichwort gesagt, du bist seit 2012 unternehmerisch tätig. Der Name dieses Mannes ist nicht nur Raphael, sondern Raphael Frenk. Und Raphael, ich würde sagen, mach mal kurz so eine kurze Vorstellung einfach, dass wir ein gutes Bild von dir kriegen, wo du herkommst, was so deine Reisen, deine Stationen bisher waren. Und dann können wir da gerne auf die einzelnen Stationen eingehen. Auch wie wir uns damals kennengelernt haben, wie jetzt auch schon Jahre dazwischen liegen und wir trotzdem immer noch in Kontakt geblieben sind, hatten wir auch im Vorgespräch total verrückt. Wir haben uns einmal in echt gesehen und dann immer digital den Kontakt gehalten, aber weil wir uns so gut verstanden haben, in diesem einem echten Kennenlernen und da eine Connection hatten, hat diese Connection auch gehalten. Und das fasziniert mich bis heute noch, weil wir haben gerade diesen Call angemacht, weil wir digital aufzeichnen und es war sofort so, als ob diese Jahre, die da vergangen sind, als ob es gestern gewesen wäre. Das finde ich so spannend.
Ich jetzt auch sehr faszinierend und sehr, sehr schön. Genau, dann gebe ich kurz die Kurzzusammenfassung und wie du sagst, können wir gerne reintauchen, wo wir wollen. Ich bin Gründer seit 2012. Ich habe damals, also ich bin jetzt Mitte 30, 2012 habe ich gegründet, Anfang 20 und bin da tatsächlich ins Unternehmertum reingeschlittert durch auch wieder einen persönlichen Schicksalsschlag. Also damals war ja auch für dich so, ne, als wir damals angefangen haben, war das noch nicht so in und sexy, Unternehmern zu sein. Es gab keine Podcasts, keine YouTube-Channels, keine Instagram-Influencer oder so, die halt irgendwie darüber gesprochen haben. Ich war in der Uni im ersten Semester BWL an der Humboldt in Berlin, bin Opfer eines Raubüberfalls geworden, der auch dann fast tödlich geendet ist, war längere Zeit im Krankenhaus, dann in Reha und da hat tatsächlich, und das ist dieser große Bogen, der sich auch spannt zu dem, was wir gerade gesagt haben, war da erstmals konfrontiert mit der Realität, dass mein Leben endlich ist und mit der Frage, was mache ich dann eigentlich damit? Und meine Antwort darauf war, ist, wenn ich weiß, dass ich potenziell jederzeit sterben könnte, möchte ich meine Lebenszeit etwas Sinnvolles machen. Und ich habe seit 2012 verschiedene Unternehmen gegründet, die alle nicht vornehmlich die Logik hatten, okay, das ist jetzt gerade ein heißer Markt, da kann ich richtig gut reingehen und was aufbauen, was ja auch absolut valide ist. Meine Frage war immer, was kann ich hier gerade Sinnvolles machen mit dem, was ich kann, weiß und mit dem, wie ich beitragen möchte im Leben und was wird daraus passieren. Und in der Logik habe ich dann 2012 mit einem Kumpel eine Marketingagentur gegründet für Hilfsorganisationen, da haben wir Straßenwerbung gemacht und unsere Teams haben Leute angesprochen. Da wurde bestimmt jeder schon mal hier auf der Straße freundlich angestupst. Die hat dann nicht funktioniert, aber aus der Realisierung, ich kann aus dem Nichts etwas erschaffen, sind verschiedene kleine Projekte entstanden, bis dann 2015 ich eingestiegen bin bei einem Kumpel von Milianis, der mit Primal State eine Biohacking- und Gesundheitsplattform aufgebaut hat damals. Er war einer der ersten, der Supplements in Deutschland angeboten hat, in hoher Qualität, auf Amazon und im eigenen Online-Shop. Ich bin eingestiegen, als da gerade das dritte Supplement gelauncht wurde, Vitamin D-Tropfen. Und habe das dann mit ihm, Nikolas, seinem dritten Gründer und noch zwei anderen Kumpels, einen Jahre aufgebaut. Und wir haben Prime Estate, die Plattform über Supplement-Produkte, Online-Kurse und andere Materialien rund an einen guten, gesunden Lifestyle auf um die so 3 Millionen Umsatz gebootstrapped. Waren so 8 bis 10 Leute bis 2021. Aber irgendwie kamen wir nicht so richtig weiter. Es war unsere große Leidenschaft und es war unsere Passion, an diesen Themen zu arbeiten. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, die Marke noch weiter zu skalieren und sind dann auf die Idee gekommen, hey, wir schauen uns mal an, 80-20 Pareto-Effizient, was funktioniert eigentlich bei uns wirklich gut und was funktioniert eigentlich nicht so gut? Und funktionieren heißt, was hat wirklich einen Impact bei unserer Kundschaft gehabt? Und da haben wir realisiert, neben allem, was wir so an Blogs und Podcasts, YouTube-Videos und 1000 Blogartikeln und so gemacht haben, haben wir 80% unseres Umsatzes über Kollagen erwirtschaftet, über Amazon und über unseren Shop. Wir hatten auch damals schon das erste Kollagenprodukt auf Amazon gelauncht, 2015. Das heißt, wir waren schon lange im Kollagen-Game, haben realisiert, Kollagen ist eigentlich unser Item-Top-Seller. Und dann haben wir uns die Reviews angeschaut und realisiert, die Leute, die Kollagen kaufen, sind keine jungen Biohacking-Dudes wie wir, so Crossfit-Berliner, sondern unsere Mütter, Tanten, Omas, die das nicht für ihre Performance-Optimierung, sondern für ihre Pro-Aging, für gesundes Altern, sag ich mal, genutzt haben. Und aus der Realisierung haben wir dann kurzerhand eine zweite Marke aufgebaut, die hieß dann Glow 25, mit dem gleichen Kollagenprodukt, das wir auch bei Prime Estate hatten. Und in dem Zeitpunkt 2021, das war dann März, als das gelauncht ist, habe ich zum ersten Mal realisiert, was passiert, wenn Produkt, Market und Team fusionieren und komplett so wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, ne, so klack, klack, klack ineinander greifen und sich das die Schatztruhe öffnet. Weil wir haben diese Marke aufgebaut, gelauncht im März und im Sommer haben wir die 500.000 Umsatz geknackt. Im zweiten Jahr sind wir achtstellig gegangen und im vierten Jahr haben wir dann die 100-Millionen-Euro Marke geknackt und jetzt im fünften Jahr haben wir die 20-Millionen-EBIT-Marke geknackt.
Wow.
So, ne? Und man denkt sich so, gebootstrapped. Und man denkt sich so, wie ist das denn passiert? So, ne? Wir haben doch einfach nur damals unseren Topseller verändert. Ne? Und ich fasse die Reise natürlich sehr kompakt zusammen, weil Wachstum zu halten erfordert ja auch innere Stabilität und inneres Wachstum. Organisationelles Wachstum. Aber diese Marke habe ich mit meinen zwei Kumpels aufgebaut. April letzten Jahres, 2025 war das, haben wir dann die Geschäftsführung abgegeben, weil wir uns gedacht haben, die Marke hat so viel Potenzial. Also wir sind alle überzeugt, das ist mindestens eine Milliardenbewertung, aber es wird wahrscheinlich Milliardenunternehmen, so wie die Wachstumsreise ist, jetzt in Deutschland und Europa, online und offline. Und wir haben uns einfach zwei Schwergewicht-CEOs und CFOs reingeholt, also den Online-Chef von Douglas, der das gesamte Douglas-Geschäft in Europa aufgebaut und auf über 1 Milliarde skaliert hat, haben wir als CEO dazugeholt, Steven, und den CFO von ProSiebenSat.1 und Cyberport und so anderen sehr großen, neunstelligen Unternehmen haben wir als CFO reingeholt, Arndt. Die beiden bauen das Unternehmen seitdem weiter. Und wir drei Gründer sind jetzt erstmals in der Situation, die ich mir mit 18 gar nicht erträumt haben konnte. Wir sind jetzt in Sommerferien, so wie ich das für mich so nenne. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr, aber verdienen Geld. Ne? Und können jetzt eigentlich komplett unsere Zeit frei einteilen. Jeder von uns hat seine eigenen Projekte und Dinge, die so passieren. Und in der Realität lebe ich gerade. Ich mache ein paar Startup-Investments. Ich habe auch eine eigene Stiftung, die wir aus Glow heraus gegründet haben. Können vielleicht auch nochmal zu sprechen. Aber das ist gerade so der Status quo.
Das ist so schön, die Entwicklung, Raphael. Also hättest du mir das gesagt, als wir uns damals das erste Mal bei euch bei Prime Estate in Berlin im Office getroffen und gesehen haben, dass das in diese Richtung geht, ich hätte gesagt, ja, das kann passieren, why not? Aber dass es dann so geht und so abgeht und vor allem, und das ist ja das Allerstärkste von euch auch und das zeigt einfach, wie sehr ihr auch diesen, wie du es vorhin genannt hast, diesen Grind, diesen Hustle gelebt habt, das Ganze gebootstrapped aufzubauen. Ein produktbasiertes Business, das erfordert so viel Qualitäten von euch, von den Gründern, von denen, die im Lead sind. Weil Wachstum alleine und Verkaufen, ja, das kann jeder, aber das Marketing dahinter stemmen, die Budgets dahinter stemmen, die nötig sind, um immer wieder die Neukunden reinzuholen für das Wachstum, die Produkte, das Sourcing dahinter auf Lager zu haben, diese Investments, die da auch kalkuliert werden müssen, das ist crazy. Also das ist ein Riesenapparat, den können sich die wenigsten auch vorstellen, wenn es ein gewisses Skaleneffekt hat dann am Ende. Deswegen habe ich höchsten Respekt für euch, wie ihr das gemacht habt. Und ihr habt das so verdient, dass ihr jetzt in dieser Position seid, dass ihr da tolle Management-People drin habt, die sich drum kümmern, die davor schon auch den Proof of Concept geliefert haben, dass sie es können. Und ihr euch jetzt um Dinge kümmern könnt, die ihr in den 15 Jahren nicht machen konntet, weil ihr nur daily in diesem Grind wart. Deswegen, mehr als verdient, mich freut es von Herzen, dass das alles eingetreten ist. Es ist echt richtig, richtig stark.
Dankeschön. Freut mich sehr zu hören, ja. Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Reise. Es gibt nämlich so ein spannendes Ding. Es gibt zwei Arten von Unternehmen, die extrem schwer zu führen sind, finde ich. Und das ist auf der einen, und ich habe beide erlebt. Das eine Extrem ist, wenn du immer kurz vor der Pleite bist, ne, wo du immer weißt, boah, in 6 Wochen geht das Licht aus, ich muss irgendwo noch einen Euro finden, ich muss irgendwie noch was verändern an meinem Produkt, an meinem Angebot, Supply Chain, Kostenstrukturen und so. Und das ist dann wirklich so, dass so der Tanz am Tanz auf der Vulkanspitze, ne, wo du der Lava ausweist die ganze Zeit. Das ist so diese eine Dimension, extrem emotional anstrengend, weil man immer wieder neu gezwungen ist, Ruhe zu bewahren in diesem ganzen Kontext und gute Entscheidungen zu treffen und nicht einfach umzufallen, ne? Und es gibt dann dieses andere Extrem, was ich kennenlernen durfte, weil wir sind dann per Definition ein Hyperscale-Geschäft gewesen, extremst schnelles Wachstum, und haben da festgestellt, wenn du so einen Raketenstart hast und die Rakete bremst nicht ab, du kannst eine Rakete nicht auf halber Strecke einfach sagen, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer, weil es gibt Fliehkräfte und Momentum, du kannst da nicht einfach langsamer werden. Das haben wir dann auch realisiert, weil wir dachten, es können wir nicht ein bisschen langsamer wachsen. Und manchmal geht das einfach nicht, weil die Rakete muss in den Orbit, um sich zu stabilisieren oder ins All. Du kannst sie nicht halt irgendwo abbrechen. Und das habe ich dann für mich kennengelernt als Wachstumsreise von, ich bin aufs Gymnasium gekommen, ne, 5. Klasse bis zur 13. da ist Abitur. Normalerweise habe ich ein Jahr Zeit, um den Stoff reinzuziehen. Aber Hyperscale bedeutet, du kommst in die 5. Klasse und du machst in der 6. oder 7. Klasse Abitur. Das heißt, du musst alle Klausuren einfach nicht alle 4 Wochen eine, sondern du schreibst, du hast heute Deutsch geschrieben, dann ruft dich einer an und sagt, morgen Abend ist Mathe-Klausur. Und du so, nein, ich war doch im Kino verabredet, warum das denn? Und dann weißt du aber gar nicht, was in der Klausur drankommt. Ne? Du hast so eine Idee und dann kaufst du dir die Bücher und hörst die Podcasts an, um halt irgendwie rauszufinden, was du da jetzt fixen kannst. Dann hast du die Mathe-Klausur bestanden und übermorgen ist halt dann, keine Ahnung was, ne, Sozialwissenschaften oder Bio. Und das geht dann halt jahrelang so. Deswegen Respekt an alle Leute, die ein Business gerade in diese Extreme führen. Ne? Sowohl halt gerade der Tanz auf dem Vulkan als auch in der Rakete. Extrem anspruchsvoll. Und ich fühle jeden, der da nicht einfach so ungeschoren davonkommt. Weil die Illusion, sich dann noch zu machen, eigentlich müsste ich jetzt auch noch eine perfekte Work-Life-Balance haben, meine Freunde sehen, mit meiner Frau und meinen Kindern die ganze Zeit am Start sein. Ich bin so ein schlechter Mensch oder so. Dann beziehen sich dann irgendwie auf so ein persönliches Scheitern. Das macht einen ja auch schon ein bisschen fertig dann, ne? Dann quasi in einer gewissen Rolle zu sein, im gewissen Lebensabschnitt und den auch zu akzeptieren als, so ist das gerade und es ist einfach gerade so. Es ist gar nicht so einfach, aber wichtig.
Es kommt halt oft dann auch das echte Leben dazwischen. Ich habe es ja selbst erlebt und bei mir war dieser Moment, ich hatte so einen auslösenden Vorfall und das war gerade als wir Kinoheld verkauft haben und Kinoheld ja auch so skaliert haben, genau wie ihr, auch komplett gebootstrapped. Wir hatten halt kein physisches Produkt, wir hatten ein technologisches Produkt, eine Software und waren da wie ihr auch in so einem Hyperscale-Mode, waren auch bei mittleren 8-stelligen Umsätzen innerhalb von 3 Jahren. Das ging alles so schnell. Das ging so schnell, Raphael. Das, wie du sagst, das hat einen förmlich überrannt. Man hat jeden Tag versucht, da einfach mitzukommen und nicht irgendwie von den Gleisen zu fallen, sondern auf dem Gleis zu bleiben und weiterzufahren. Und da kam dann so viel bei mir zusammen, vom Verkauf bis hin dieser starken emotionalen Belastung, auch physische und psychische Belastung. Das ist ja alles wirklich, das hat ja komprimiert, baut es so einen Druck in dir auf, dass bei mir 2016, 2017 leider dann so eine Phase kam, wo ich fast zerbrochen wäre. Also es war wirklich, wirklich, wirklich knapp. Dem bin ich gerade nochmal so von der Schippe gesprungen, weil ich aber auch an mir festgehalten habe und nicht da auch teilweise auf andere Ärzte gehört habe, dass ich mir Dinge nur einbilde. Weil natürlich, wenn du dann mit deiner Geschichte kommst, welchen großen Druck du gerade hast und was da gerade so passiert, dann wirst du halt ganz schnell immer in so eine psychosomatische Ecke gestellt. Ja, das ist alles halt, das bilden sie sich ein, das ist gar nicht so, weil man kann nichts finden. In meinem Fall war es aber so, man konnte was finden, leider erst relativ spät. Ich wurde von einer Zecke gebissen und das wurde nicht entdeckt. Und ich hatte extrem Nervenschmerzen und Nervenprobleme. Also mein ganzes Nervensystem war überlastet und das hat sich so aufbauend entwickelt. Und ich habe alle möglichen Tests damals gemacht, wirklich alles. Es wurde nichts gefunden, bis mein Schwiegervater damals, der Professor Dr. Hans-Dieter Notdurft, mir geholfen hat, weil er einen Test gemacht hat, den niemand gemacht hat, und zwar auf Borrelien, Borreliose. Und der Test ist so angeschlagen Und dann wusste ich, was mit mir los war. Aber ich wusste 2 Jahre nicht, was mit mir los war oder 1,5. Und habe dann versucht, halt mit einer Antibiose das alles irgendwie hinzubekommen. Es hat leider nicht so funktioniert. Ich musste mich dann mit alternativen Wegen beschäftigen, die mich dann wiederum zu neuen Opportunities auch gebracht haben, die mich nicht nur persönlich wachsen haben lassen, sondern auch wiederum unternehmerisch, was sehr spannend ist. Aber ich musste mir selbst helfen in dem Moment, weil ich gemerkt habe, von außen kann mir keiner helfen. Wenn du dir jetzt nicht selbst hilfst und auch Hilfe in Anspruch nimmst, wie dass du therapeutische Maßnahmen einleitest, dass du auch fernab von der klassischen Medizin in eine alternative Medizin einsteigst und vor allem, das finde ich am allerwichtigsten, Raphael, dich selbst mit der Thematik beschäftigst und da wirklich tief eintauchst und zum Experten wirst. Weil wenn du selbst nicht der Experte bist, auf andere kannst du dich nicht immer verlassen. Deswegen eintauchen, damit beschäftigen. Und so geht es mir jetzt heute besser. Es ist immer noch nicht weg, aber ich kann damit umgehen und kann damit leben und kann es einordnen. Damals konnte ich es halt nicht einordnen und es hätte mich echt fast eben zerbrochen. Es war echt knapp davor, weil du natürlich kaum mehr Energie hast. Also weil so viel Energie in diese Beschäftigung mit diesem Zustand geht, mit so chronischen Schmerzen, die man hat, die halt nicht weggehen von alleine, die man auch nicht wegzaubern kann, die sind halt da. Und die ziehen so viel Energie. Und wenn du dann noch ein Unternehmen leiten musst, vielleicht noch ein weiteres aufbaust und auch noch eine Familie hast, das war tricky. Aber ich bin so happy, dass ich da dran geblieben bin für mich und nicht aufgegeben habe. Und deswegen jede, die jetzt gerade dieses Gespräch mit mir und mit Raphael hören, wenn ihr gerade eine schwere Zeit habt, und die hat jeder von uns mal, vor allem in dem Alter, in dem wir jetzt gerade stecken, in dieser zweiten Lebensphase, da kommen diese Themen meistens. Du bist A, nicht alleine damit. B, sprech mit jemandem drüber. Fress es nicht in dich hinein. Versuch dir Hilfe zu holen. Verschließ dich nicht vor Freunden und Familie, sondern versuch die teilhaben zu lassen und geh nach draußen damit. Das habe ich viel zu spät gemacht für mich, weil ich dachte, ich muss ganz alleine damit umgehen können, weil ich ja so stark bin und ich bin der Unternehmer. Aber es war der falsche Ansatz. Heute weiß ich mehr und weiß es besser und bin froh, dass sich das alles so entwickelt hat.
Ich finde es sehr schön und beeindruckend, dass du da immer mehr in diese Selbstwirksamkeit auch gegangen bist, so, ne? Weil ich kenne das bei mir durch so Gesundheitsreisen und so. Gibt es den Moment, den du dann sicherlich auch festgestellt hast, oder diese Realisierung, wo wir dann merken, okay, krass, hier kann ich die Verantwortung nicht abgeben, so, ne? Es ist mein Körper, meine Gesundheit, meine Lebensspanne. Und ich kann das jetzt, ich muss jetzt in die ultimative Selbstwirksamkeit gehen, weil der Preis alternativ einfach zu hoch ist, vor allem wenn Schmerzen akut da sind und diese Unklarheit da ist. Und es gab sicherlich auch viele Situationen, wo du, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber dann auf deine Intuition vertrauen musstest vielleicht, ne? Gehe ich jetzt zu dem oder dem Experten? Mache ich jetzt das oder das? Gehe ich jetzt da oder dahin? Da haben 3 Leute 4 Meinungen oder auch vielleicht gar keine. Und es ist dann immer wieder an uns, dann zu sagen, okay, boah, ich mache jetzt das, weil ich irgendwie doch noch Hoffnung habe, dass es besser werden kann oder ich Klarheit darüber finde, was ich eigentlich habe. Und das ist schon gruselig, aber es macht einen Menschen auch sehr stark, finde ich, ne? Also ich kann es nicht persönlich sagen. Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder auch gesundheitliche Herausforderungen. Vor allem zum Beispiel, als meine Mutter verstorben war, 2023 im November, war das bei mir auch ähnlich geleitet wie bei dir, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin irgendwann aufgewacht und ich hatte chronische Beschwerden. Meine Arme waren taub und haben komisch gekribbelt. Meine Kopfhaut hat gekribbelt. Ich habe teilweise meinen Hinterkopf irgendwie nicht mehr gespürt. Chronischer Schwindel hat sich breit gemacht. So ganz komische Symptomatiken. Und ich bin zu einem Neurologen gegangen, so als erster Weg. Und der hatte mir auch gesagt, okay, wir machen jetzt MRT, um Gehirntumor auszuschließen. Dann hatte ich einige Tage lang Angst, dass ich irgendwie einen Gehirntumor plötzlich habe oder so. Dann hat das MRT war negativ, dann ging ich wieder zum Neurologen, er guckte sich das MRT an und sagt, okay, ja, dann kannst du psychosomatisch sein, kommen Sie mal in 8 Wochen nochmal wieder. Ne? Und dann hat man da dieses Ding, ne, wo eine Autoritätsperson einem sagt, okay, hier ist die Schulmedizin vorbei, jetzt sehen wir zu, wie du es irgendwie hinbekommst, gefühlt. Ne? Nicht jeder Arzt, nicht jede Ärztin ist so natürlich, es gibt sehr viele holistische Praktizierende, aber von da aus dann in Hoffnung, Klarheit und Intuition zu bleiben und seinen Weg zu finden, den man als Mensch wieder funktional werden kann und am Leben teilnehmen kann und auch sinn erfüllt und glücklich am Leben teilnehmen kann, ist eine Reise. Ne? Deswegen freut es mich auch, wenn du mir dann von Projekten erzählst, die daraus auch mit entstanden sind und so und wo aus Schmerzschöpferkraft wurde. Das ist schon ziemlich nice.
Das finde ich am stärksten. Das hast du ja auch erwähnt, diese schöpferische Kraft, was zu erstellen, was zu kreieren, was auf die Welt zu bringen. Nicht nur Kinder, was auch wunderschön ist, aber Produkte, Dienstleistungen, Angebote, was anderen Menschen helfen kann in ähnlichen Herausforderungen. Und das habe ich für mich einfach entdeckt, das erfüllt mich total. Weißt du, zu wissen, ich kreiere hier was, was einen Impact hat, was einen echten Impact hat. Und was dann natürlich auch wirtschaftlich funktionieren kann, damit es diesen Impact weiterträgt. Weil nur der Impact alleine reicht leider nicht. Es muss sich auch tragen. Und wenn dann diese Tragfähigkeit entsteht, das ist magisch. Das ist so ein geiler Moment. Und das ist was, was mich zutiefst erfüllt. Und das hoffe ich, dass ich das mein ganzes Leben noch machen kann. Deswegen wird es nicht nur immer bei einem enden, sondern ich habe schon für mich entdeckt, Raphael, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe fast schon so einen 5-Jahres-Zyklus. Was ich merke, so alle 5 Jahre, so 5 Jahre kann ich an einer Sache wirklich so voll dranbleiben. Und dann merke ich aber, jetzt kitzelt's wieder. Jetzt hat sich wieder irgendwas ergeben. Jetzt hat sich aufgrund vielleicht einer eigenen Herausforderung oder in der Familie oder was man so wahrnimmt, hat sich was ergeben, wo man wieder so einen Spark hat, so einen Funken. Und auf einmal kommt dieser Funke und man kann gar nicht widerstehen. Weißt du, der löst ein Feuer in dir aus. Und ich kann das dann nicht. Ich kann dieses Feuer nicht innerlich brennen lassen. Ich muss es nach draußen tragen. Und selbst wenn es nicht klappt, dann weiß ich aber, ich habe es versucht. Und ich habe es nach außen getragen. Und ich habe versucht, diese Energie freizusetzen. Und manchmal geht diese Energie halt ins Universum und ist da halt. Aber manchmal bleibt sie halt auch ähnlich wie Glow, wird es halt so eine Supernova und boah, geht halt auf und du hast halt da eine Explosion am Sternenhimmel, was ja mit Glow passiert ist, was ja so stark ist. Ich meine, ihr steht ja, ich glaube, bei DM seid ihr oder bei Rossmann seid ihr, bei zahlreichen anderen Einzelhändlern seid ihr. Ihr habt ein wahnsinnig tolles D2C-Geschäft, also über euren eigenen Online-Shop. Ihr seid bei Amazon total vertreten. Weißt du, spätestens wusste ich das Ganze, als Glow bei uns in der Küche stand. Und Anna wusste es nicht. Du hast sie ja vorhin kurz kennengelernt. Die war kurz hier bei mir im Studio unten. Und ich sage zu Anna, hey Anna, du weißt schon, dass das von Raphael ist. Und sie, wie, von Raphael von Prime Estate? Weil das wusste sie noch, weil wir haben ja damals schon immer eure Produkte auch genutzt. Ich habe ja damals schon euer Kollagen genutzt. Und ich fand es damals schon klasse, weil es halt wirklich auch das erste war aus Weidehaltung.
Ja.
Das fand ich so geil von der Qualität. Super. Auch die anderen Produkte. Und so kannte Anna es eben auch. Und Anna schaut mich nur an, echt jetzt? Das habe ich nicht gewusst. Und dann wusste ich, okay, wenn es bei meiner Frau und bei uns hier steht, dann wird es noch bei ganz vielen anderen Frauen auch in der Küche stehen und sie werden es nutzen.
Das war auch tatsächlich, freut mich sehr, das war auch tatsächlich dann mein persönlicher Glow-Moment, weil es, wenn ein Unternehmen so schnell wächst, ist es auch sehr schwierig, dann das selber zu realisieren. Also ein großer Teil von mir realisiert das heute immer noch nicht. Ein Teil von mir realisiert auch immer noch nicht, dass ich Unternehmer bin. Ich habe die Uni abgebrochen, sehr früh und ich habe mich bis Anfang 30 irgendwie gefühlt, noch so ein bisschen wie so ein Student gefühlt und dann, also mein Selbstbild ist immer so ein bisschen eine Zeitversetzung halt irgendwie dabei und so und die letzten Jahre waren einfach so rasant, es ist echt schwer, das so zu greifen und zu realisieren. Ich hatte aber diese Momente, diese Glow-Momente, wo halt wirklich Freunde und Bekannte angefangen haben zu schreiben, hier, ich besuche hier gerade meine Oma in Potsdam oder so, ne, oder ich bin gerade bei meiner Tante in Gütersloh. Guck mal, was ich hier im Schrank gefunden habe. Cool. Und dann schicken wir Fotos und ich so, ja, nice, ja. Ja, dann jetzt ist es da. Wir sind im Mainstream angekommen.
Ja. Ja. Super. Ich weiß ja von dir auch, aufgrund deiner Persönlichkeit, aufgrund deiner eigenen History und all dem, durch diese ganzen Momente, die natürlich auch dieses krasse Wachstum gefordert haben, dass du halt auch sehr viel machst. Vor allem jetzt auch, jetzt wo du die Zeit noch mehr hast, dass du an dir und an deinem persönlichen Wachstum arbeitest. Und das habe ich für mich auch, bevor wir da jetzt einsteigen, auch schon früh entdeckt, was du klar früh mit dem Thema Stoizismus befasst und mit der Literatur dahinter, mit der Philosophie am Ende. Aber dann auch selbst einzutauchen in dieses Thema, das erstmal für mich relativ weit weg war. Jetzt war ich schon immer oder schon lange, ich bin ja schon wirklich lange mit meiner Frau zusammen, sind auch schon lange verheiratet und jetzt hatte ich das Glück, halt schon mit einer sehr spirituellen Person zusammen zu sein und die halt als Partner zu haben. Trotzdem habe ich für mich erst relativ spät diesen Glow-Moment, wie du ihn nennst, gehabt. Hey, wart mal, da wartet noch etwas anderes. Da gibt's noch was anderes. Das ist vielleicht nicht gleich auf den ersten Moment sichtbar, aber da ist irgendwas. Das Thema Spiritualität. Und egal, wie man es auslegt, da hat ja jeder seine eigene Auslage. Weißt du, für den einen ist Spiritualität Religion. Der Glaube an einen gewissen Glauben. Für den anderen ist es ein Glauben an ein höheres Wesen oder an eine Kraft, die da irgendwo unterwegs ist. Für den anderen ist Spiritualität Natur. Und in der Natur unterwegs zu sein und da halt die Energie aufzusaugen. Aber dass es halt eine gewisse Energie gibt, die uns alle umgibt, die wir selbst auch in uns tragen. Weil man merkt es alleine schon, wenn man mit Menschen spricht. Menschen, die high in energy sind, die strahlen was aus, die haben so eine Aura. Und denen bleibst du viel mehr an den Lippen kleben als jemanden, der das nicht hat. Und diese Menschen müssen aber diese Energie auch irgendwoher beziehen. Die kommt ja nicht von alleine. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Energie, die man da so hat, die man weitergeben kann, die schöpft man genau aus solchen Themen. Dass man sich damit befasst und dass man sich bewusst ist, dass man das Bewusstsein schafft, hey, da gibt's irgendwas, egal wie ich das für mich auslege, wo ich diese Kraft tanke, damit ich diese Kraft weitergeben kann. Wie auch immer die Kraft aussieht. Ob die in Form von Energie ist, die du weitergibst, in Form von der Kreation von Produkten, die du weitergibst, von der Dienstleistung, im Sozialen, wo auch immer. Aber irgendwoher muss diese Energie kommen. Wie schöpfst denn du diese Energie für dich, Raphael?
Erstmal sehr schön gesagt. Und bei mir ist das im Grunde so, also das, was du als Spiritualität bezeichnet hast, oder wie du sagst, es gibt verschiedene Auslegungen, ne, was es für einen Menschen bedeuten kann. Und für mich ist die, also erstmal die essentielle Grundidee von Spiritualität oder die Grundthese, wenn man so möchte, ist, es gibt eine Energiequelle, zu der ich mich anbinden kann, die über mich hinausgeht. Wie du auch gesagt hast, manche Menschen sind so, ich sag mal, mystische Natur. Es gibt so eine mystische Naturlehren, Schamanismus und indigene Völker sehen ja Seele und Energie in jedem, in allem um sich herum, ne, und haben ihre verschiedenen Gegenstände zum Beispiel. Und es gibt eine Kraftquelle, mit der ich mich verbinden kann, die über mich hinausgeht. Und das klingt in meinem, oder klang für mich in meinem Lebensalltagsbewusstsein immer zu spirituell esoterisch. Ich habe da sehr lange nicht keinen Kontakt zu gehabt. Mitte 20 zum Beispiel, als mich jemand gefragt hat, was ist der Sinn des Lebens? Da weiß ich noch, ich war auf einer Party abends, ein paar Gin Tonics getrunken, da hat mich ein Kumpel gefragt, der war Coach, meinte, und Rafa, ist hier so Leben, Spiritualität, Sinn? Und ich habe zu ihm, glaube ich, wortwörtlich geleilt, glaube ich, eher so, ich meinte, Bro, Alter, ich will jetzt erstmal Millionär werden, für diese Scheiße habe ich gar keine Zeit, sorry man. So, ne, habe ich einfach abgewöhnt und meinte, ey, frag mich nochmal, wenn ich Millionär bin, ist alles scheißegal. Ne, also Menschen entwickeln sich auch weiter in der Hinsicht. Ne? Also ich war einfach in einem anderen Zustand verfangen. Und bei mir hat sich das erst eingestellt, als mein Vater verstorben ist, 2017. Und ich dann für mich einfach festgestellt habe, es gibt Lebensereignisse, die sind so schmerzhaft. Auch, es kann auch eine Trennung sein, es kann eine Krankheit sein, es kann ein Tod sein, ne? Es kann, das Unternehmen kann pleite gehen, mit allem, was danach passiert, juristische Themen, ich weiß es nicht, jeder Mensch hat ja was anderes und meistens finden Menschen in der Dunkelheit zum Licht, jetzt nur abstrakt gesagt, viele Religionen sind ja auch aus dem Leiden heraus entstanden, weil Menschen oder ich persönlich für mich realisiert habe, es gibt einen Moment, der ist so dunkel, der kann so dunkel sein, da komme ich nicht alleine raus, ne? Da kann ich mich nicht rausreden oder das verdrängen oder einfach was trinken oder Gummibärchen essen oder whatever, durch kompensatorisches Verhalten da durchgehen. Es gibt Kellerräume, die sind so dunkel, es geht nur, wenn irgendwo anders dann irgendwie ein Licht aufgeht, ne? Das nicht aus, ne, mir selber rauskommt. Und da habe ich angefangen, tatsächlich damals zu meditieren. Ne? Ich habe nie so an Religion in dem Sinne geglaubt, auch wenn ich katholisch getauft war. Und habe da angefangen zu meditieren. Das war damals die erste Art von Meditation, so eine Joe Dispenza geführte Meditation. Einige kennen den vielleicht. Opening the Energy Centers, so eine 60 Minuten geführte Meditation, hatte mir jemand empfohlen, da in mich zu gehen. Und dadurch meine Trauer wirklich spüren zu können und nicht rauszugehen, weil ich habe damals versucht, mit Arbeit und allen möglichen Themen das zu verdrängen. Und dann habe ich mit der Meditation gestartet und beim ersten Mal, Tag 1 war, I don't know, ja, ich habe es mal gemacht, Tag 2 war, I don't know, und an Tag 3 bin ich nach einer Stunde in so ein, da hat irgendwas Klick gemacht, ich bin in so einen tiefen, es klingt jetzt vielleicht kitschig für Leute, die das nicht erlebt haben, ne? Aber ich bin plötzlich in so einen tiefen Frieden reingetappt und ich hatte so Visionen teilweise, wie ich so meinen Pater noch umarme und wir uns in den Armen liegen und ich ihn verabschiede und so und Tränen kamen durch und da sind so viel durchgekommen und danach ist, ich sag mal, nach dem Gewitter war ich wieder in so einem sehr, sehr friedlichen Zustand, wo ich dachte, wow, krass. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich bin eigentlich nur ein Online-Unternehmer-Dude, der hier reich werden will. Aber irgendwie habe ich mich gerade mit irgendwas verbunden, egal ob es Fantasie ist oder auch nicht, was mir Frieden geschenkt hat und Hoffnung geschenkt hat, dass es weitergeht und schön weitergeht. Und das war einer der ersten, oder der, ich glaube, der erste Moment von diesem, was so was viele spirituelle Lehren dann suchen, dieses non-duale, nicht-duale Erlebnisse, wo man mit allem eins wird und so ein bisschen mit dem Sein verschmilzt, das häufig durch Meditation oder Trance-Tänze oder was auch immer schon seit Jahrtausenden so praktiziert wird, habe ich damals erlebt. Und seitdem ist Meditation mein wertvollster Anker immer wieder. Wenn ich richtig tief bin, gehe ich sehr tief und lange in Meditation. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich zum Beispiel um die 60 Tage lang jeden Tag mindestens eine Stunde meditiert, teilweise zwei, und hatte da die tiefste Trauerverarbeitung, die noch über jede Art von therapeutischer Unterstützung hinausging. Das hat echt immer wieder extrem viel mit mir gemacht. Und die zweite Dimension, die du auch genannt hattest, Natur, sind Spaziergänge. Da fühle ich einfach irgendwas, wenn ich mich aufmache und die Natur einsauge, einatme. Das sind Momente, die mir auch irgendwie sehr viel Kraft schenken, wenn ich realisiere, dieser Baum, der steht ja schon seit hunderten Jahren, dieser Stein ist ja vielleicht 10, 20, 30.000 Jahre alt, die sind auch noch da, alles gut, irgendwie fühle ich mich da geborgen und eingebettet von Mutter Natur und das gibt mir dann auch noch was. Ne? Aber ich glaube, das sind so Erfahrungen, die werden dann in so einem normalen Lebensalltag sind, wo es eher so um Performance und Leistungsfähigkeit geht, werden diese tiefgreifenden Werkzeuge genutzt, ich sag mal für den oberflächlich kosmetischen Nutzen von weniger Stress, höhere Herzratenvariabilität. Fair enough, ist ja auch nice. Sie haben aber das Potenzial, extrem tief zu gehen und den Körper und Geist wirklich tiefgreifend zu bewegen.
Es sind zwei super Komponenten, die du da nennst. Verfolge ich genauso wie du. Ich meditiere auch seit Jahren, also auch damit angefangen, als es mir auch so schlecht ging, gesundheitlich, als ein Vehikel dann auch für mich entdeckt. Es ging auch mit Joe Dispenza los bei mir. Meine Frau hat mich dann weiter eingeführt, was super war. Und habe für mich einfach so eine Freestyle-Meditation dann gebaut, in der ich halt bin. Und die geht bei mir so über von Meditation in Stretching-Einheiten. Und das habe ich für mich entdeckt. Das ist total geil, weil ich quasi mit der Meditation starte und dann mit den Augen zu in so ein Stretching-Muster reingehe. Und das ist super und hilft mir morgens halt echt so gut rauszukommen, in dieser Meditation zu bleiben und auch dann diese Kraft so ein bisschen aufzusaugen, die auch durch dieses Stretching, diese Energie da entsteht, was erstmal ganz sanft ist und erstmal noch gar nicht anstrengend, aber du merkst, wie sich alles lockert in dir und wie du einfach so den ersten Drive reinbekommst. Und dann natürlich in den Wald zu gehen. Hey, mein Sohn ist im Waldkindergarten. Ich sag's dir, Raphael, das ist das Allercoolste, den zu sehen, wie er im Wald mit seinen Buddies den ganzen Tag da verbringt und diese Kraft halt hat vom Wald. Ich habe es bei meiner Tochter gesehen, die war in einem normalen Kindergarten, der war auch super. Aber wir haben uns gesagt, hey, wir probieren das mal aus, weil uns damals seine Erzieherin in der Krippe meinte, hey, dem könnte es richtig gut tun, weil klar, Junge, High in Energy, die sind halt kleine Rambazambas und der Wald hat so eine wahnsinnige Wirkung auf sein Nervensystem. Und ich freue mich tatsächlich, und da habe ich mich früher gar nicht drauf gefreut, die Elternabende im Waldkindergarten, hey, die sind so cool. Letztens angekommen, Elternabend und es war Weihnachtsfeier und halt schöne Stimmung, so Wald und alles und dann haben die einen kompletten Sitzkreis aufgebaut mit Baumstämmen. In der Mitte war Feuerschale mit Lagerfeuer an. Das war so ein geiles Setting. Daneben der Wald. Es war perfekt. Ich dachte mir, hey, ich würde hier auch gerne den ganzen Tag rumhängen. Kann ich hier meinen Laptop aufstellen und hier von hier arbeiten?
Geil, ja.
Also wirklich das in Kombination mit der Meditation ist was, was jeder machen kann. Jeder kann sich zu Hause hinsetzen. Du brauchst nicht mal ein Meditationskissen. Du kannst dich auch einfach auf den Boden, auf eine Matte, auf deine Couch, ins Bett, wo auch immer setzen. Meditieren, das ist am Anfang nicht easy, weil dein kleiner Monkey Mind dich immer ablenken will und dir irgendwas einflüstern will, was du jetzt machen sollst und was du denken sollst. Und dieses an nichts denken, das hinzubekommen, das dauert. Aber wenn du es schaffst, dann kommst du genau in so Momente, wo du, und das hört sich jetzt auch für Menschen, die das nicht machen, hört sich das auch wieder sehr spirituell und abgefahren an. Die werden sich jetzt denken, hey Bernie, Raphael, was quatscht ihr da? Ihr Freaks. Aber wenn du diesen Moment erreichst, dann öffnet sich dein drittes Auge. Und wer das noch nicht erlebt hat, der kann es nicht wissen. Aber dieses dritte Auge ist quasi, was sich außerhalb von dir befindet. Es ist schwer zu beschreiben. Das ist wie in so einem Tunnel, in den du reinkommst. Ein Tunnel voller Licht, der durchs Universum fliegt. Aber der gibt dir zum Beispiel diese Energie. Und das ist Wahnsinn. Das kannst du erreichen, indem du nur still da sitzt, versuchst an nichts zu denken und in dich gehst. Mit dem Wald noch als Kombination, wo auch jeder Mensch rausgehen kann, einfach in den Wald gehen kann. Bei den Japanern heißt das Ganze Shinrin-Yoku, glaube ich, das Waldbaden. Hat ja auch schon seit Jahrtausenden, wird es von denen genutzt, vor allem in der TCM auch, in der traditionellen chinesischen Medizin. Also das sind Tools, die gibt es einfach schon viel länger als uns. Wir haben sie manchmal einfach nur nicht auf dem Schirm oder sind noch nicht bereit dafür. Wie du damals. Hey, Digga, ich will Millionen machen und Online-Business. Hau ab mit deinem Schmarrn hier. Man muss in diese Situation kommen. Es braucht den auslösenden Vorfall. Im Storytelling spricht man immer von dem auslösenden Moment, auslösenden Vorfall. Und der kann ein Tod sein von einem nahestehenden Menschen. Der kann ein eigener Zusammenbruch sein, eine Herausforderung, mit der man nicht klarkommt, wo man dann Wege sucht, wie man damit klarkommt. Aber jeder von uns wird mal diesen Moment haben. Und dafür gibt es aber diese Tools, mit denen man arbeiten kann. Und das ist das Wichtige zu wissen.
Richtig stark. Zwei Ergänzungen dazu. Weil du hast ja schon richtig cool angefangen, das so ein bisschen im Alltag zu verbacken. Eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, oder zwei kleine Meditationstechniken, die mir auch unternehmerisch extrem geholfen haben, sind vielleicht noch interessant hinzuzufügen. Ich habe mir gelernt, dass auch von sehr erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass viele Menschen, vor allem am Anfang der unternehmerischen Reise, in Anführungsstrichen Fehler begehen, also sie wissen es einfach nicht anders, aber es ist, weil es halt so naheliegend ist, dass sie nur ihren Kopf benutzen für unternehmerische Entscheidungen, ne, und nicht ihren ganzen Körper. Und das ist so ein bisschen wie der Unterschied, wenn ich nur kognitiv mit meinem fokussierten, logischen Denken agiere, ist das so, als ob ich nur einen Muskel benutze, Bizeps, so, ne, und ich versuche die ganze Zeit so einen Tisch nur mit meinem Bizeps hochzuheben. Und man kommt auch ein Stück weiter dadurch, ist ja auch fein, das rein so zu machen. Aber ich habe für mich persönlich festgestellt, die großen Würfe, teilweise geniale Entscheidungen, teilweise Durchbrüche, wo ich halt vorher den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe, kamen, indem ich vom Bizeps auf Deadlifts gewechselt habe. Ja, also Kreuzheben, so ganzen Körper benutzen. Und den ganzen Körper benutzt man, indem man nicht nur das logisch fokussierte Denken nutzt, sondern die tiefen Intuitionen mit einbezieht. Und das ist ein einfacher Muskel, der auch trainierbar ist, so, ne, wie Bizeps Curls. Und zwar habe ich mich dann morgens hingesetzt, lange, lange Zeit war Teil meines Morgensrituals, eine kurze Meditation, Timer auf 5 Minuten zu stellen. Ich habe meine Augen zugemacht, ich hatte vor mir Zettel und Stift liegen und ich habe einfach noch nicht mal bewusst versucht, mich auf meinen Atem zu fokussieren oder auf gar nichts zu fokussieren, sondern ich habe nur eine Frage wirken lassen. Und zwar, was ist heute wichtig? Ne? Was ist heute wichtig? Und ich habe 5 Minuten gewartet und erst nach dieser 5 Minuten Meditation diese eine Sache aufgeschrieben. Und das hilft einfach, den Nebel des Geistes so ein bisschen so in die Klarheit zu bringen. Der Körper hat einige Minuten, um Dinge zu verdauen und zu verarbeiten. Und dann waren da so ganz simple Sachen drin wie Person XYZ, wir brauchen einen Marketingmanager einstellen, heute auf LinkedIn suchen. Oder eine andere Sache war, schreib Person XYZ an wegen dem Vertrag. B. Andere Sache war, ich diese Marketingbotschaft könnte in einem Sale funktionieren. Ne, wir sollten den Preis von Produkt X um 5 € verändern. So einfache Sachen kommen irgendwie dabei raus, aber das knallt dann halt, ne? Und das hat einen riesen Impact, rein unternehmerisch, wenn man nur so agiert. Manchmal ist auch persönlich, Tante anrufen, mit der Freundin sprechen, wie auch immer. Aber das hat dann für mich schon so eine kleine, also Lust drauf gemacht, weil ich habe dadurch meditative Zustände mit realem Impact in meinem Lebensalltag verbinden können. Und es war nicht so ein Gefühl von, ich setze mich jetzt 5 Minuten hin und verschwende meine Zeit, was mein Kopf so sagen wollte, sondern nee, mega nice, ich wechsle jetzt von Bizeps auf Ganzkörper und ich benutze jetzt mal mein gesamtes Sein, um eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht gewaltig werden kann in einem Ketteneffekt. Und da kommt richtig was bei rum, wenn Leute das nur ein paar Mal gemacht haben. Ich habe auch mal als Coach nebenher gearbeitet, 2 Jahre, habe Leuten dabei auch geholfen, ein bisschen in diese intuitiven Zustände reinzugleiten.
Das war ja auch im Zuge von Prime Estate, das war ein Prime Estate Coaching, das war ein Unternehmer High Performance Coaching, wenn ich mich richtig erinnere, gell?
Genau, ja, genau. Klar, ich weiß. 2, 3 Jahre, ja. Ich habe über so um die 100 plus Unternehmerinnen und Unternehmer begleitet, teilweise bis zu einem Jahr, im Bereich gesunde Leistungsfähigkeit. Ne? Das heißt, wir haben nicht geguckt, wie sie jetzt ihre Marketingstrategie verändern, sondern wie sie sich einen Lebensalltag so erschaffen, der ihnen Kraft und Klarheit gibt, was ja wesentliche Grundelemente sind für jede Art von Wachstum.
Stark. Ja, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Ich habe das auch verfolgt, die Zeit, wo du da auch als Coach tätig warst, fand es super spannend. Und genau das hat ja auch den Impact, weil es geht halt nicht immer nur um die unternehmerischen Entscheidungen, es geht auch um die persönlichen Entscheidungen. Das ist ja alles so ein, es geht Hand in Hand, diese beiden Themen. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Meditation und daraus dann diese eine wichtige Sache zu fokussieren, das finde ich sehr spannend. Das nehme ich für meine Routine mit. Das finde ich super. Was ich mache, ich journal jeden Tag. Finde ich super mächtig für mich. Und auch hier gar nicht nach einer klaren Methode. Ich braindumpe einfach. Das, was ich gerade im Kopf habe, versuche ich rauszutragen, weil ich für mich gelernt habe, oft beschäftigen uns Dinge, die total random sind und gar nicht so wichtig sind, aber wir kriegen sie nicht aus dem Kopf raus. Die sind dann wie so ein Strudel, die so runtergehen. Und das zieht dir wieder Energie, die du eigentlich dann für Business-Entscheidungen brauchst, die du in deinem täglichen Tun brauchst. Und so versuche ich, diese Energie quasi vom Hirn über die Hand, über den Stift aufs Papier zu bringen und dadurch rauszutragen. Und es hilft mir enorm, dass ich das loswerde einfach. Und es können total lapidare Themen sein, aber auch ganz wichtige Themen. Und das unterscheidet sich jeden Tag so komplett. Aber das mit der Meditation zu verbinden, finde ich super. Das werde ich direkt mal austesten. Das gefällt mir sehr gut.
Nice. Journaling finde ich auch richtig cool. Ja,
ja, es gibt einfach Dinge, die, wie gesagt, die sind so alt, sie funktionieren einfach. Das ist das Schöne. Du hast es vorhin schon erwähnt, Raphael. Du hast neben Glow und Primal State und auch dem Coaching-Business, das du dann eine Zeit lang gemacht hast, jetzt auch wieder Zeit für dich und für Themen, die dich so interessieren, die vielleicht auch dich neu interessieren, die so in dein Leben kommen. Und was ich ja gesehen habe bei dir, du hast auch ein Konzept mit aus der Taufe gehoben in Berlin, wo es eben darum auch geht, so einen dritten Ort zu schaffen, wo sich Menschen aufhalten. Früher oder in der Zeit, bevor es diese neuen dritten Orte gibt und gab, war der Coffeeshop um die Ecke unser dritter Ort. Das Fitnessstudio, was teilweise mein dritter Ort ist, weil ich da einfach gerne bin, in der Sauna, im Fitnessstudio, wo ich weiß, hey, da halte ich mich gerne auf, da sehe ich oft die gleichen Menschen. Das ist schon wie so ein kleines Habitat, in dem ich mich bewege. Jetzt habt ihr aber in Berlin auch so einen dritten Ort geschaffen mit Anti. Magst du mir da ein bisschen was drüber erzählen?
Sehr gerne. Ja, dritter Ort ist ein schönes Bild tatsächlich. Ich hatte letztens einen Artikel gelesen, den ich auch sehr spannend fand, zu dem Thema in Berlin. Hier, wo ich wohne, gibt es seit einiger Zeit so ein Clubsterben. Das liegt nicht nur an den Covid und so, sondern die jüngeren Generationen haben einfach immer weniger Bedürfnis, Alkohol zu trinken und unter Leuten halt irgendwie Vollgas zu geben, wie wir das damals genannt haben. Ne? Das heißt, die Clubs machen hier immer weiter zu und die jüngeren Generationen trinken tatsächlich auch immer weniger und sind gesundheitsbewusster. Und diese Grundidee oder die Intention, die Menschen aber hatten, hey, ich habe meinen Beruf, meine Familie und dann meine Freunde und es gibt halt irgendwie noch Orte wie Kirchen, Clubs, whatever, ne, irgendwie, wo ich dann auch irgendwie mich mit meiner Community verbinden kann, um Dinge zu tun, das verändert sich gerade. Und wir haben festgestellt, es gibt noch nicht viele und das kommt gerade Orte, in die ich mich hineinbegeben haben, die mich kurzfristig mit mir und anderen Menschen verbinden und Spaß und Freude auslösen, aber langfristig auch sinnvoll für meine Gesundheit sind, körperlich, geistig, emotional. Und einen dieser Orte haben wir erschaffen in Berlin-Mitte, den ersten Social Wellness Space, mindestens der Stadt. Ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch sowas gibt schon. Und das heißt Anti-Space. Und das Wort Anti ist erstmal so ein bisschen griffig, Berliner griffig, aber die Grundidee ist einfach, dass wir uns gegen den entfremdet toxischen Mainstream wenden wollten, relativ so edgy, der normalerweise in Städten so proklamiert und gelebt wird. Ne? Das ist eine Gesundheitsoase, in der Menschen kommen, um auf 3 Stockwerken, es gibt einen Social Space, ein Café, Smoothies, wo man essen, trinken und am Lagerfeuer sitzen kann, am Kamin. So, ne, da gibt es einen Raum, ein Stockwerk, in dem Menschen Red Light, also mit Rotlicht energetisiert Yoga, Pilates, Sportworkouts, Meditation, Stretching und so weiter machen können, um den Körper zu aktivieren. Und dann gibt es einen Floor, das ist der Spa-Bereich, in dem du Sauna, Breathwork, Eisbad-Sessions machen kannst, um dich in Gruppen, meistens so 20, 30 Leute sogar, wo sich die Menschen noch gut miteinander kennenlernen können oder auch alleine, einfach so nochmal in einen anderen Zustand begeben können. Ne, das, was man in der Party gesucht hat mit so guten DJs und Drinks, gibt es bei uns auch. Es gibt auch dann immer wieder mal auch abends oder nachmittags Partys mit guten DJs oder dann alkoholfreien Getränken, in dem Menschen trotzdem in ekstatisch vollvolle Zustände kommen, danach halt wieder hochgehen in den oberen Stock und sich zusammen Smoothie gönnen und einfach in einem ganz anderen Zustand dann sind. Es gibt Orte, jeder Ort bringt dich ja einen gewissen State. Wenn du im Gym bist du im Gym-Mode. Wenn du im Wald bist, in einem anderen Zustand, wenn du im Office bist, wiederum anders. Wenn man bei uns im House of Social Wellness ist, kommt man in einen Zustand, der ist zentriert und gleichzeitig offen. Und ich habe für mich festgestellt, und auch wenn Leute dort sind, haben für sich festgestellt, danach fühlt man sich besser. Es geht einfach gut, wenn man an solchen Orten ist. Ne? Du fühlst dich entspannter, klarer, hast gute Gespräche getroffen mit Menschen, die deine Einstellung teilen. Du schläfst danach auch gut. Und ich glaube, diese Art von Orten, die wird es auch immer mehr geben. Deutschland, in Europa, in den USA, Bali und so, ne? Entstehen ja immer mehr solche Orte. Also was bringen wir auch gerade nach Berlin. Und es ist schon ziemlich cool, ja, sowas zu machen. Weil ich habe ja immer nur Online-Geschäfte gemacht. Mal so ein Offline-Geschäft zu haben, wo auch wirklich dann was steht, ist schon cool. Ne? Wo man so Beton anklopfen kann und da kommt auch ein Geräusch raus. Ist schon schön.
Ja, total. So fühle ich, weil ich bin deswegen jetzt wieder ins physische Produktbusiness eingestiegen mit einer neuen Company, über die ich auch mal sprechen werde. Jetzt nicht in dem Kontext hier. Das wird definitiv noch kommen, aber da werde ich auch drüber sprechen. Aber fühle ich total, weil du es anfassen kannst. Es ist halt, das Digitale fühlt sich nie fertig an. Es fühlt sich immer, da geht noch was, hier kannst du noch was verändern, da kannst du den Funnel noch optimieren, hier kannst du die Copy noch optimieren, hier kannst du den Shop noch optimieren. Das ist nie fertig. Aber sowas Physisches ist halt irgendwann mal fertig und es steht da. Und das ist halt was, was total befriedigend ist und mich selbst total befriedigt. Deswegen verstehe ich es bei dir, wie dich das befriedigt hat. Und du schaffst vor allem einen Ort, wo Menschen zusammenkommen. Der Community-Gedanke ist da und das fehlt uns ja allen heute total. Klar sind wir alle connected mehr denn je digital. Aber wir sind auch einsamer denn je und haben eigentlich gefühlt fast gar keine Freunde mehr. Die finden alle digital statt, aber wenn du mal wirklich jemanden brauchst, weil es dir schlecht geht, weil du jemanden brauchst zum Austauschen, dann hilft dir das Digitale halt oft nicht. Das kann sein Part dazu beitragen, aber du brauchst dieses, wir sind Menschen am Ende, wir brauchen dieses Physische, dieses Zusammensitzen, diesen Austausch, dieses Zusammensein, dieses, ja, das Gefühl zu haben, einfach wo dazugehören. Das ist total wichtig und es ist cool, dass ihr diesen Ort in Berlin geschaffen habt, weil ich ja einmal im Jahr eigentlich auf Bali bin und dort gibt es diese Orte schon auch schon seit einer gewissen Zeit. Und ich habe das immer so genossen, da zu sein, eben auch, wo es nicht um Party geht, sondern wo es um Gesundheit geht, um Wachstum geht, um Wellness geht für dich. Und das finde ich toll, dass ihr das nach Berlin jetzt gebracht habt. Ich warte darauf, dass das hier bei uns in München dann auch aufpoppt. Ich glaube, es gibt schon so 1-2 Spots, die jetzt ein ähnliches Konzept auch hier fahren, aber so ein Anti-München wäre bestimmt auch angebracht.
Das wäre echt ganz schön, ja, absolut. Warst du auf Bali, kennst du das Alchemy dann?
Ja, das Alchemy ist
genau,
super.
Genau, daran ist das so ein bisschen, also nicht orientiert, aber das ist so ein bisschen auch, wenn ich da war, hat es einen ähnlichen Grundvibe, ne? Du hast einen Ort, du kannst da essen, du kannst da deine Kurse machen, du kannst da mit Menschen connecten, sowas, ne? So ein bisschen integrierte Orte.
Ja, nee, das Alchemy ist super. Ich auch die Gastro im Alchemy ist genial. Also auch die Angebote. Ich habe da so einen coolen Workshop dieses Jahr gemacht. Also letztes Jahr im Sommer war ich mit meiner Familie die ganzen Sommerferien da, was super war. Und ich bin ja immer hauptsächlich zum Wellenreiten da. Und wir sind dann auch immer auf der Bukit-Halbinsel, also unten da Uluwatu, Bingin in der Ecke, also eigentlich immer in der Uluwatu-Area. Und das Alchemy ist ja in der Uluwatu-Area. Es gibt es mittlerweile auch in einer anderen Area, beziehungsweise in Ubud gibt es das Alchemy auch. Ich glaube, da ist auch der ursprüngliche, da ist der ursprüngliche Space, glaube ich, her auch.
Genau, das ist der erste gewesen, ja.
Genau. Aber das in Uluwatu, da habe ich einen Workshop gemacht mit einem Teacher, was super war, weil der war komplett darauf fokussiert, das Nervensystem zu regulieren. Und es war nicht so ein klassischer Yoga-Workshop, sondern das waren so Typen wie ich, die da waren. Es waren hauptsächlich Männer, es waren viele Männer da, waren aber auch Frauen da. Aber der Männeranteil war größer, als normalerweise du in Yoga-Workshops hast. Da hast du halt immer einen größeren Frauenanteil eigentlich. Aber du hast gemerkt, okay, dieses Thema Nervensystem und Regulation, das ist nicht nur etwas, was du jetzt gerade brauchst, sondern das beschäftigt gerade mehrere. Weil vor allem, wenn du halt unter großem Druck stehst, immer diesen Pressure von außen hast und dir selbst natürlich auch diesen Druck machst, dann führt es dazu, dass dein Sympathikus, dein Parasympathikus, dein Nervensystem halt einfach überlastet. Und du musst für diese Entlastung sorgen. Und du musst schauen, wie du deinen Parasympathikus triggerst und nicht immer auf den Sympathikus gehst. Weil der ist immer in Anspannung. Das ist immer dieses Fight or Flight. Das ist immer so, oh, wir müssen vom Löwen wegrennen, der uns gerade jagt. Und oh Gott, das Nächste steht schon wieder an. Aber wie kommen wir in diese Rest-and-Digest-Phase? Also in dieses einfach mal unter den Baum setzen, einen Apfel essen und nicht gleichzeitig das Handy in der Hand haben und da zu scrollen auf TikTok oder wo auch immer, weil das bringt dich genau wieder in den Sympathikus. Und das konnte der so toll vermitteln. Und das ist aber so der Vibe, der im Alchemy ist. Deswegen finde ich es cool, dass das für euch diese Inspiration war. Und jeder von euch, der mal auf Bali ist, in der nahen Zukunft, sollte im Alchemy vorbeischauen, was nicht nur tolles Essen gibt, tollen Kaffee, sondern vor allem halt auch echt coole Workshops. Gibt es bei euch dann auch das Thema Workshops? Habt ihr das auch schon integriert bei Anti?
Ja, gibt's auch, ja. Weitestgehend ist, ich sag mal, Kursbetrieb, aber es gibt immer wieder mal Workshops, die so ein bisschen special sind, wo es dann um Sound Healing geht, Sound Journeys oder so, oder auch so interaktive Dinge gemacht werden. Das finde ich auch sehr cool. Die gehen in so 3-4 Stündchen und dann kommen Leute wieder zusammen, ja. Manchmal, auch das ist auch ein neues Modell, viele Marken unterstützen sowas mittlerweile auch, ne? Also viele Brands, auch wie Glow 25 oder so, machen dann gemeinsam mit Antispace und vielleicht so einen Workshop, ne? Da wird zusammen Sauna-Eisbad gemacht und danach halt noch ein bisschen interaktiv Dinge getan und so. Und das ist auch richtig schön, immersiv. Und eine Sache, die ich aber festgestellt habe, wo du sagst, Nervensystem, das ist extrem spannend bei mir jetzt in der Realisierung gewesen seit letztem April, wo ich nicht mehr so viel gearbeitet habe, ist, dass ich vergleiche das auch ein bisschen damit, dass ich, als ich unternehmerisch tätig war, wie Formel 1 gefahren bin, quasi, ne? Sehr high stakes, sehr intensiv, sehr aufreibend. Im Grunde dreht man sich im Kreis, aber entwickelt sich dabei weiter. Die Maschine entwickelt sich weiter, man selber entwickelt sich weiter. Aber ironischerweise ist es halt einfach, ne, es ist ganz interessant. Als ich dann ausgestiegen bin und das Rennen vorbei war, das große Rennen, habe ich einmal mit mir selber, aber auch einmal durch Unterstützung von Osteopathen und wenn ich halt mit anderen Menschen gearbeitet habe und im Nervensystem und so, stelle ich bis heute fest, und das ist jetzt 10 Monate her, dass mein Motor immer noch nicht kalt ist. So, ne? Das heißt, ich habe gar nicht realisiert, in was für einem extrem angespannten Zustand mein Nervensystem war. Und das ist total crazy, weil in so einem extrem aktivierten Zustand haben wir entsprechend auch weniger Körperwahrnehmung und merken gar nicht, wo ich persönlich habe gar nicht gemerkt, wo ich eigentlich eine Pause bräuchte, wo mir vielleicht meine Verdauung nicht wirklich gut getan hat, weil ich irgendwelche Dinge gegessen habe, die mir nicht gut taten, wo ich gar nicht so viel geschlafen habe, wie ich dachte und so weiter und so fort. Und ich finde das extrem wichtig, immer wieder jetzt mittlerweile umso mehr Oasen zu finden, die auch länger als 1-2 Stunden sind, vielleicht 1, 2, 3, 4 Tage oder so, ne? Wenn ihr auf Bali wart oder so oder wenn andere Menschen hier dann mal nach irgendwo in den Wald fahren, für eine Woche vielleicht oder für 2, mal wirklich runterzukommen, damit der Körper sich ein bisschen rekalibrieren kann und abschalten kann. Weil es echt total krass, weil ich denke da aktuell auch sehr viel drüber nach, aufgrund eigener gesundheitlicher Themen, aber auch grundsätzlich, ich bin sehr viel mit Ärzten, Medizinern verbunden, allein schon durch die Arbeit bei Prime Estate. Ich habe jetzt neulich auch in eine Longevity-Klinik mit investiert und stell da fest, dass die Experten auch immer wieder feststellen, krass, der größte Krankheitstrigger ist dieser chronische Stress, weil das Nervensystem so aktiviert ist, das Immunsystem und die Verdauung unterdrückt wird und so weiter und so fort. Dann kommen diese ganzen Folgeketten oder in unserem Lebensalltag ist Stress so ein banal, das ist das Wort, das schockt uns gar nicht, wenn man sagt, boah, du bist aber total gestresst. Da sagen wir so, ja, genau, ich bin auch total wichtig. Und so, ne, na klar, ich muss auch hier die ganzen Feuer löschen, weil ich hier der Held der Mannschaft bin. Und so. Und in diesem Stress gesund umzugehen, ich glaube, es ist ein wesentliches Lebensthema unserer High-Performing Community, zu dem wir auch teil sind und zu dem wir auch sprechen, was ich gar nicht genug hervorheben kann, weil das macht wirklich krank. Also ich habe festgestellt, ich bin jetzt dabei, sehr aktiv seit einigen Monaten meine Gesundheit wieder aufzubauen, nach der sehr unternehmerischen, sehr aktiven unternehmerischen Phase, obwohl ich währenddessen auch schon sehr versucht habe, sehr aktiv zu sein durch Meditation, Ernährung und so weiter. Aber die Intensität und Gewaltigkeit der Drucksituation, die unternehmerischem Handeln einfach einheimliegen, ne? Wenn du Formel 1 fährst, ist es auch einfach schnell so, ne? Wenn du Unternehmer bist, ist es einfach stressig. Damit umzugehen, zu lernen, ist echt eine krasse Reise, die nicht unterstützt werden kann.
Das ist eine riesen Herausforderung. Wie du sagst, das Thema Stress, das ist schon einfach so allgegenwärtig und wir geben dem gar nicht mehr so viel Gewichtung, wie wir es eigentlich machen müssten. Und jeder von uns merkt es und ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden. Du fährst in den Urlaub. Und was passiert so oft im Urlaub, was gar nicht passieren sollte? Du wirst krank. Und warum wirst du krank? Weil dein Nervensystem runterfährt und dir das Signal sendet, hey, ich komme jetzt in eine Ruhephase. Jetzt habe ich die Energie, um überhaupt meinem Körper wieder zu reparieren. Und deswegen wirst du krank. Und er wird krank, weil er dich auffordert. Er zwingt dich schon fast dazu, ruhig zu machen. Und in dieser Phase des Formel-1-Fahrens, des Rennens, des täglichen Getriebenseins, hast du die Zeit gar nicht. Du nimmst es gar nicht wahr. Dein Körper sendet dir auch vielleicht zum Glück, im besten Falle, nicht das Signal. Und oft ist es halt dann aber leider zu spät, wenn du dich erst dann damit beschäftigst. Deswegen so früh wie möglich damit beschäftigen, so Ausgleiche zu finden, auch wenn es vielleicht nicht zu 100% hilft, aber es trägt seinen Teil dazu bei. Und klar, wenn dann der ganze Druck abfällt, wie in deinem Fall, dann zeigt sich das halt auch erst mit seiner vollen Wucht so. Aber jetzt bist du ja auch jemand, der hat schon die ganzen Jahre durch das Thema Biohacking ja eh schon sehr viel Fokus darauf gegeben. Jetzt, wenn du jemand bist, der da gar keinen Fokus drauf gibt und nur eben am Hustlen ist und nur am Arbeiten ist und sich gar keine Freiräume schafft, um eben wieder seinen Parasympathikus da ein bisschen zu bedienen, um eben in diese Rest-and-Digest-Phase zu kommen, ja, das kann sehr blöd enden. Also ja. Da muss man wirklich, vor allem als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft, als Familienvater, als Familienmutter, egal wo du gebraucht wirst, wir alle werden gebraucht, auch wenn wir keine Unternehmer sind. Weißt du, das ist jeder, irgendjemand verlässt sich auf uns. Und das zu wissen, dass wir jemanden haben, für den wir da sein müssen oder dürfen, alleine deswegen sollten wir uns schon immer so am eigenen Krawittchen, Schlawittchen packen und sagen, hey, jetzt gehe ich mal einen Step back und schaue, dass ich mich ein bisschen um mich selbst kümmere. Was ich vorhin noch fragen wollte, Raphael, nicht, dass ich es vergesse, ich wollte auf Bali und ich hatte den Kurs schon gebucht und ich habe mich so gefreut, einen 9D Breathwork Workshop machen, also 9D Breathwork Workshop. Da hat man, also du kennst die wahrscheinlich, vielleicht hast du die schon gemacht, wo du die Kopfhörer aufhast und dich in so eine komplette immersive Reise begibst. Hast du es schon gemacht?
Ja. Ich habe das. Ich weiß nicht, ob das. Es gab ja verschiedene Strömungen. Ich habe das gemacht. Ich weiß nicht, in welcher Ort das bei dir war, in diesen Pyramiden. Da liegst du auf dem Wasserbett, hast, ich glaube, eine Augenmaske auf, dann deine Sounds und es ist jetzt so eine komplett immersive Breathwork-Experience. Mhm. Ja, so eine Art davon, ne? Ja. Ich glaube, die Breath ist sogar eine Brand. Die sind relativ.
Ja, das ist eine Brand, genau. Leider ist der Coach ist dann, die wurde krank leider und dann wurden die alle abgesagt. Das war total traurig. Aber wie war das? Also was war das für dich? Was hast du da mitgenommen für dich?
Oh ja, es war sehr, also diese Session an sich, muss ich dazu sagen, war jetzt nicht meine heftigste Breathwork-Session, aber ich kann, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich mache tatsächlich seit 1,5 Jahren durchgehend Breathwork. Das war auch eines der Dinge, die ich nach dem Verlust meiner Mutter genutzt habe, um mich nun wieder neu zu grounden. Da habe ich angefangen, 1:1 Breathwork-Sessions zu machen. In Berlin war das so eine Marke, der ist Really Align. Und die machen Conscious Connected Breath. Also es ist eigentlich wie ein Deep Breathwork, nur ohne Kopfhörer in dem Sinne. Und das mache ich schon seit anderthalb Jahren. Ich habe auch eine Ausbildung zum Breathwork-Trainer dann angefangen bei denen.
Cool.
Der zweite Teil, wo ich dann auch mitmache, ist dann ab diesem Sommer. Und das war für mich extrem krass. So, ne? Also jede Art von Breathwork, die durch intensiveres Atmen stattfindet, hat das Potenzial, uns in andere Zustände zu bringen. Und in diesen Zuständen ordnet sich etwas in unserem Körper und wir können auch neue Klarheit finden. Also Menschen nutzen das für Gesundheit oder auch für, um halt irgendwelche Visionen zu empfangen oder halt sich mit ihrer Intuität zu connecten. Und was ich nicht wusste bei Breathwork vorher, es gibt, ich sag mal, verkopftes Breathwork und es gibt körperliches Breathwork. Kopfgesteuertes Breathwork ist sowas wie Box Breathing, ne? 5 Sekunden einatmen, Pause, 5 Sekunden ausatmen und du steuerst mit deinem Kopf deinen Atem. Bei Sachen wie 9 Deep Breaths oder auch Conscious Connected Breaths, jede Art von dieser körperbetonter Atemarbeit, ist es so, dass du deinen Atem nicht so stark forcierst, sondern relativ automatisch tief ein- und ausatmest, so nach einer gewissen Methodik. Und das verbindet einen sehr stark mit dem körperlichen Empfinden und mit dem Unterbewusstsein. Und dadurch sieht man im Internet dann die Leute halt schreien und weinen und so weiter, weil sie aus dem Kopf heraus in körperliche Zustände kommen. Dazu muss ich als Side-Not sagen, weil ich jetzt auch lange im Breathwork unterwegs bin und auch vieles gemacht habe, habe ich auch miterlebt, dass man sehr vorsichtig sein darf, wo man das macht, ne, oder mit wie groß die Gruppen sind. Weil wenn jemand halt in einen sehr starken emotionalen Zustand kommt und nicht gehalten wird und keiner auf einen aufpasst, kann das für manche Leute sich ein bisschen gruselig anfühlen, ne, weil du halt nicht dieses sichere Fundament hast. Deswegen mag ich so Breathwork-Gruppen, wo man halt 3, 4, 5 Leute sind pro Person, die auf einen aufpasst, weil ich hatte auch schon sehr starke emotionale Zustände und das Gefühl dazu haben, wenn einer einem einfach an der Schulter dann festhält und sagt, alles ist gut, wir sind da, gibt einem die Sicherheit, einfach durch die Emotion auch durchzugehen. Ne? Aber es ist mega powerful. Ne? Schön, dass du es nochmal ansprichst. Ich habe es schon in meinem Bewusstsein gerade gar nicht gehabt. Aber Breathwork ist mit das mächtigste Tool nach Meditation, weil du ja jemanden hast, der dich da durchleitet. Und man muss nicht, man hat sofort Resultate häufig, ne? Eine Session und die geht dann.
Ja, kann ich so bestätigen. Ich habe eine und die war für mich so die mich komplett geöffnet hat auf Costa Rica. Eine war ich in einem Retreat für Unternehmer eben mit einer Vereinigung, mit einer Community aus den USA, wo ich heute immer noch Teil davon bin, was super cool war, wo wir auch ganz viel mit Breathwork gearbeitet haben, auch mit Schamanen und also war echt super, super, super spannend. Und da haben wir eben auch eine Breathwork-Session gehabt und die war genauso. Menschen sind in Ekstase ausgebrochen. Das war crazy. Menschen haben berichtet, dass sie geschwebt sind, weißt du, durch diese Hyperventilation. Es war Wahnsinn. Es war wirklich, wo du dir auch denkst, kann gar nicht sein, aber doch, kann sein. Der Atem hat so einen krassen Impact auf den Körper, weil er unser ganzes System am Ende steuert. Und du kannst es vor allem auch extrem steuern damit. Deswegen spannend, dass du jetzt auch den Weg sogar gegangen bist, dass du da eine Ausbildung zum Coach gemacht hast, wenn du fertig bist. Dann will ich von dir gecoacht werden, Raphael. Dann haben wir nämlich wieder einen Grund, warum ich nach Berlin komme. Oder du nach München, wenn du in München bist, dann gibst du mir ein paar Sessions. Unbedingt.
Gerne, da freue ich mich drauf. Das wird cool. Ich habe so einen richtig schönen Yoga-Space im Keller. Da können wir uns hin.
Sehr schön.
Und dann machen wir eine Breathwork-Session.
Cool. Raphael, es war mir eine Riesenfreude, heute mit dir mal eine andere Art des Podcasts bei Geschichten, die verkaufen, zu machen. Und zwar eben ein Behind the Story, wo wir tiefer gehen, wo wir nicht so an der Oberfläche nur kratzen und wo es nur um irgendwelche Strategien und Taktiken und Business und Sonstiges geht, sondern auch mal über andere Themen. Und in anderen Folgen, für dich als Zuhörer, Zuhörerin, wird es auch um andere, tiefere Themen gehen. Heute mit dem Raphael ging es eben um diese Themen, weil das Themen sind, die uns beide einfach beschäftigen, wo wir wissen, wir beide befassen uns damit und wir sind so Partners in Crime, Brothers in Crime für das, weil wir wissen, da docken wir so an, weil wir so ein ähnliches Mindset haben. Und deswegen ging es heute auch viel um genau solche Themen. Also fürs nächste Mal wirst du wieder ganz was anderes erwarten können. Es wird immer eine Überraschungsbox werden für dich, was da so passiert, über was für Themen es geht. Das Wichtigste ist, hier ist gar nichts geskriptet. Also es war alles komplett Freestyle. Es gab keine Fragen im Vorfeld. Wir haben dieses Gespräch einfach so flowen lassen und es ist was wahnsinnig Tolles, Schönes entstanden, Raphael. Vielen lieben Dank für deinen Input, für die ganzen Weisheiten, die da so geflogen sind. Auch die unternehmerische Reise natürlich, aber auch die persönliche Reise, die du gegangen bist. fand ich mega spannend und ich glaube, da konnten sehr viele Menschen hier heute einiges mitnehmen, das auch einfach mal wieder so einen neuen Blickwinkel eröffnet.
Vielen Dank, es hat richtig Spaß gemacht. Danke dir, Bernhard.
Sehr schön. Wer mehr über Raphael erfahren möchte, klar, ihr solltet definitiv bei euch mal zu Glow informieren. Als nächstes Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk für eure Mama, vielleicht für euren Papa oder auch für die Freundin, für die Frau oder auch für dich, wenn du ein Mann bist. Kollagen kann jeder brauchen, ist jetzt keine Produktwerbung hier, aber ich bin großer Fan davon, weil ich es auch schon lange nutze. Nicht regelmäßig, eher unregelmäßig, um ganz ehrlich zu sein, aber immer mal wieder. Und ich fand es immer toll. Den Raphael findet man sonst auch auf allen Socials, auf Instagram, auf LinkedIn, überall zu finden. Wenn ihr euch mit ihm connecten möchtet, dann macht es sehr gerne. Seine Handles, seine Nicknames sind, glaube ich, ganz normal Raphael Frenk unter deinem Klarnamen.
Ja.
Und in diesem Sinne, lieber Raphael, ganz liebe Grüße nach Berlin und ich freue mich auf die erste Breathwork-Session, die wir gemeinsam machen.
Dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.